Ja, lieber Vater, und so danken wir dir jetzt, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du schon geredet hast und weiter redest zu unseren Herzen. Amen. Ja, drei Predigten haben wir schon gehört. Kann man auch im Internet sich nochmal anhören, wenn man das möchte, auf unserer Webseite. Die erste Predigt, da ging es darum, die Gemeinde ist wunderschön. Die zweite, sie ist schmerzhaft. Ja, das sind schon ganz große Unterschiede, die man dann hier auch gehört hat. Und sie ist familiär. Wunderschön, weil Jesus Christus in der Gemeinde zu finden ist, haben wir gehört, und damit auch Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, das ist tatsächlich zu finden in der Kirche. Aber schmerzhaft ist die Gemeinde auch deshalb, weil Menschen in der Gemeinde zu finden sind. Ja, das gehört auch mit dazu. Und nicht jeder lässt sich ja immer vom Geist Gottes bewegen, sondern manchmal auch von seinen eigenen Interessen. Das kennt ja auch jeder. Letzten Sonntag ging es darum, dass Gemeinde eine Familie ist, in guten und in schlechten Zeiten, und dass man das auch braucht, gerade wenn die Zeiten nicht so gut sind, in schwierigen Lebensphasen, dass da Menschen sind, die zu einem halten, einfach nur, weil man zur Familie gehört. Das kann sogar in der eigenen Familie sein, dass einen da von den Interessen und so weiter eigentlich nichts eint, manchmal sich vielleicht sogar fragt, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn, warum sind die denn so anders und trotzdem ist es Familie. Heute machen wir weiter, wir können das Bild auch einmal auf anzeigen, auf dreimal einmal drücken, diese kleine Fernbedienung da, genau, mit dem Thema Ekklesia vereint. Sehr gut. Christen sind durch den Heiligen Geist miteinander vereint. Das dürfen wir schon mal sacken lassen. Christen sind nicht durch den Baptismus miteinander vereint oder durch irgendeine Konfession, eine andere oder eine Liturgie oder was auch immer. Ja, sie werden vereint durch den Heiligen Geist, der einem wiedergeborenen Menschen geschenkt wird. Ohne Wiedergeburt, ohne Heiligen Geist gibt es keine Einheit. Geistliche Einheit geschieht dort, wo Christus im Christen das Zentrum sein darf. Wer auf der Gemeindefreizeit war, da haben wir das mitbekommen, welche unterschiedlichen Phasen es gibt. Ja, da ist ein Mensch, da ist Christus draußen. Der hat damit nichts zu tun, findet das auch alles sehr merkwürdig, was die Christen so in der Kirche machen. So, dann kommt er vielleicht zum Glauben hin und im Regelfall lebt er immer noch sein Leben. Ne? Da ist Gott so ein Add-on, wenn es einem schlecht geht, betet man. Oder wenn man irgendwas braucht, betet man und so weiter. Und dann gab es so diesen, also das fleischliche Christentum, würde man sagen. Und dann gab es diesen dritten Christen, der hat Christus im Herzen und der hat sein Leben ihm untergeordnet. Der sagt, Herr, regier du. Und wenn du sagst, ich soll wie Rebecca nach USA gehen oder ich soll nach Sri Lanka gehen oder irgendwas, hier bin ich, das ist so die Überschrift von diesem Christen, sende mich. Haben wir auch gerade von den Gideons gehört. Hier bin ich, sende mich. So, und da geschieht dann tatsächlich geistliche Einheit. Jesus betet in Johannes 17, die Verse 20 bis 21 folgendes: Aber nicht für diese alleine bitte ich, also nicht nur für meine Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also alle anderen, die danach zum Glauben gekommen sind, auch wir. Damit sie alle eins seien wie du, Vater in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also wenn Jesus das betet, dann scheint es ihm nicht nur wichtig zu sein, sondern sehr, sehr wichtig, dass wir miteinander geistlicher Einheit leben. Und gleichzeitig wird uns auch diese Verantwortung bewusst, die wir jetzt als Christen haben, nämlich Einheit zu leben, weil Jesus das gebetet hat. Auch wenn mir das gerade nicht schmeckt und der andere ein Talar anhat, oder der andere ein Loch in der Hose hat, oder was es auf dieser Welt alles gibt. Oder Menschen, ja, dann noch irgendwie so eine Mütze und was weiß ich alles. es so in der Christenheit gibt. Manchmal ist es schon sehr unterschiedlich. Mit diesem Gebet Jesu wird uns die große Verantwortung bewusst, die wir als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger haben. Die Welt, also alle Menschen, sollen zum Glauben kommen, wenn sie nämlich Einheit sehen, durch Einheit. Und das ist interessant, wenn Menschen in diese Gemeinde kommen, ist das oft das Erste, was sie sehen. Die haben dich ja hier wirklich lieb. Das ist ja der Hammer. Das ist ja ganz anders, als ich das in Vereinen oder irgendwoher kenne. Ja, sie fühlen sich angesprochen, weil hier tatsächlich wohl Liebe zu sehen ist oder Einheit. Nun, wir wissen allerdings, Einheit ist kein Selbstläufer, bei weitem nicht. Einheit zu bewahren ist ein geistlicher Kampf, der ist manchmal sogar sehr anstrengend. Selbst in der Bibel lesen wir von Spaltungen und Streitigkeiten unter Christen, und zwar eine ganze Menge. Korintherbrief zum Beispiel, so eine Gemeinde, die hat schon ein paar Spannungen. Und Timotheus, der für die Gemeinde in Ephesus verantwortlich war, dem wird Folgendes von Paulus empfohlen. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Also lass dich nicht nach links oder rechts auf irgendwelche Nebenkriegsschauplätze ziehen, sondern hab das Ziel vor Augen, wofür du hier eingesetzt worden bist. Weiß das ab. Ein Knecht des Herrn, Elberfelder Übersetzung, ich mag das, weil das heißt, der Herr steht oben, ich unten. Oder die Magd des Herrn ist ein alter Begriff, aber das bedeutet, Herr, hier bin ich, sende mich. Das heißen diese beiden Begriffe. Aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit. Wow. Also wer so reagieren möchte, da sind wir schon mittendrin im geistlichen Kampf. Wenn alles in dir sagt, nix damit milde. Jetzt muss hier mal was gesagt werden. Und jetzt wird es noch interessanter in diesem Text, Vers 26. Und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind, für seinen Willen. Christen stehen also in der Gefahr, sich vom Widersacher Gottes gefangen nehmen zu lassen, für den Willen des Teufels, und merken es teilweise gar nicht. Und wenn dies geschieht, und das geschieht übrigens, ja, dann wird die Gemeinde, die Ekklesia, sehr schmerzhaft. Wenn Christen sich aber mit dem Geist Gottes erfüllen lassen, immer wieder, und dem Bösen widerstehen, wird die Ekklesia auch hier vor Ort eine wunderschöne Familie. Denn es gilt Christus in euch. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und nichts anderes. Jesus Christus in dir und in mir macht also den Unterschied. Epheser 4, Vers 16. Aus ihm, aus Christus, wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er, das ist wichtig, er wirkt das Wachstum des Leibes. Und warum? Zu seiner Selbstauferbauung, nämlich die Gemeinde, die Braut Christi, zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wo es mir in dem Text hier drum geht, und das haben die neuen Übersetzungen leider nicht so schön rausgebracht, dass aus ihm der ganze Leib, seine Gemeinde, zusammengefügt und verbunden ist. Da, wo Christen zusammenkommen, wo Christus in meinem Herzen lebt und wo ich sage, Herr, ich habe da jetzt keine Lust zu, aber ich mache, weil du es sagst, zum Beispiel, wo ich Christus die Ehre gebe, wenn so hier Menschen zusammenkommen, dann wird dieser Leib zusammengefügt und verbunden. Übrigens auch zur katholischen Kirche, zur evangelischen Landeskirche und so weiter und so fort. Weil überall sind Christen, die Gott lieb haben. Dass Jesus Christus das Wachstum in seiner Gemeinde bewirkt, das ist hier eigentlich die Kernbotschaft. Und die Botschaft heißt in diesem Text auch, nicht du bewirkst das Wachstum und auch nicht ich. Auch das darf man mal schlucken. So, dennoch sind wir keine Unbeteiligten. Gott möchte tatsächlich durch dich und durch mich geistliche Einheit wirken. Und deshalb tun wir gut daran, dieses Gebet Jesu um Einheit, dass wir in einer zusammenleben sollen, nicht zu ignorieren, weil wir das ja schon kennen aus der Kirchengeschichte, weil das ja schon so lange ist. Nein, wir stehen immer wieder auf und kämpfen für Einheit. Oder noch schlimmer, der andere ist ganz anders und jetzt blockiert man Einheit zu meinem Bruder, der auch an Christus glaubt. Wo man natürlich aufpassen muss, ist schon, das Zentrum ist Christus und auch sein Wort. Ja, also es gibt natürlich auch Grenzen in der Einheit, das ist schon so. Liebe Rebecca, was können wir nun praktisch tun, um diese Einheit zu fördern?
Ja, dafür wollen wir gleich erstmal einsteigen in Epheser Kapitel 4. Und zwar redet Paulus hier gerade, der sitzt im Gefängnis oder ist im Hausarrest in Rom und er schreibt an die Epheser. In manchen Handschriften steht das Wort Epheser auch gar nicht drin, wo dann einige annehmen, dass das Buch eben an alle Christen geschrieben wird. Und hier schreibt Paulus was zum Thema Einheit. Und zwar schreibt er, das ist Epheser Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig. Geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann haben euch vielleicht die letzten Verse an ein Lied erinnert, was wir heute gesungen haben. Wer weiß noch, was das war? Natürlich nicht das Lobpreisteam, das wäre ja. Ja?
Wir sind eins.
Genau. Wir sind eins. Es fängt damit an, du hast uns erwählt, nun sind wir dein Leib, du hast uns zusammengeführt. Also die Einheit beginnt damit, dass Gott uns erwählt. Wir haben uns nicht selber erwählt, wir haben da ja jetzt nichts irgendwie Großes geleistet, sondern Gott hat uns erwählt als sein Leib und er hat uns zusammengeführt und deswegen sind wir eins. Deswegen folgen wir auch Jesu Namen, deswegen ehren wir ihn alleine. Und dadurch haben wir auch, wie die Bridge sagt, ein Weg, ein Ziel, ein Gott, der Leben gibt, ein Leib, ein Geist, ein Gott, der uns vereint. Also durch Jesus sind wir ein Leib, dadurch haben wir eine Einheit. Aber wie Paulus uns das schon gesagt hat im Epheserbrief, die Einheit ist nicht etwas, was wir selber herstellen. Wir als Menschen können Einheit nicht erschaffen, sondern sie ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Unsere Verantwortung, unsere Aufgabe ist es, die Wahrheit zu bewahren oder zu erhalten. Paulus schreibt uns dazu auch im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 18, wenn es möglich ist und soweit ihr es selbst beeinflussen könnt, lebt im Frieden mit allen Menschen. Wenn wir jetzt uns diesen Vers angucken und vor allen Dingen auch Vers 3 hier, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, dann fällt uns auf, dass das alles sehr aktiv ist. Ich muss etwas tun. Ich kann nicht nur rumsitzen oder warten, sondern ich trage eine Verantwortung. Ich muss meinen Teil dazu beitragen, in Einheit zu leben und in Frieden zu leben mit anderen Menschen. Da habe ich euch jetzt ein Beispiel mitgebracht, und zwar nehme ich den Frank als Beispiel. Wir stellen uns vor, ich sage irgendwas ganz Unschönes zum Frank und verletze ihn. Meine Verantwortung ist es jetzt, mich zu entschuldigen und das wieder gerade zu richten, damit ich im Frieden mit Frank lebe. Ob er meine Entschuldigung annehmen möchte oder nicht, das ist seine Entscheidung, das kann ich nicht beeinflussen, aber ich muss meinen Teil dazu tun, ich muss den ersten Schritt gehen. Ich kann nicht sagen, ach ja, wenn das schon schlimm genug war oder wenn es den Frank wirklich gestört hat, dann wird er ja auch zu mir kommen und dann wird er mir schon sagen, hallo Rebecca, also das fand ich jetzt nicht toll, was du gesagt hast. Ich muss den ersten Schritt gehen. Ich kann nicht warten, bis Frank sich beschwert oder einfach sagen, ach ja, ist doch egal, so schlimm war es doch wohl gar nicht. Also ich habe eine Verantwortung. Wir können das natürlich auch umdrehen, wenn wir uns jetzt vorstellen, Frank verletzt mich und er entschuldigt sich auch nicht. Ich bin verletzt, ich bin vielleicht auch wütend. Ja, können wir uns ja alles vorstellen, was da irgendwie passiert ist. Aber meine Verantwortung bleibt die gleiche. Das, was Paulus uns gesagt hat, das steht immer noch. Ich muss immer noch alles daran setzen, in Einheit mit Frank zu leben, auch wenn er mich verletzt hat, auch wenn er sich nicht entschuldigt hat. Dann ist es eben dann jetzt an mir, zu Jesus zu gehen und zu sagen, hey Jesus, der Frank, der hat mich verletzt, der hat sich auch nicht entschuldigt und das war auch nicht schön, was er gesagt hat, aber weil du mir vergeben hast, kann ich Frank auch vergeben. Und da kann ich mich auch jetzt schon dazu entscheiden, dem Frank liebevoll gegenüber zu sein. Das heißt, wenn ich ihn das nächste Mal sehe in der Gemeinde und ich war zwar verletzt, er hat was Böses gesagt, sich nicht entschuldigt, aber ich habe mich entschieden. Ich werde alles daran setzen, in Einheit zu leben. Ich habe ihm vergeben und deswegen werde ich jetzt freundlich sein. Deswegen werde ich ihm liebevoll entgegenkommen. Ich entschuldige nicht das, was er getan hat. Ich gebe ihm auch keinen Freifahrschein nach dem Motto, jetzt kannst du tun und lassen, was du möchtest. Du kannst sagen, was du willst, du kannst mich verletzen, so oft wie du willst. Nein, das tun wir nicht. Frank hat selber immer noch eine Verantwortung, so wie wir anderen auch, in Einheit zu leben, in Frieden zu leben. Und ja, wenn das jetzt natürlich ständig passiert, dann kann ich auch sagen, okay Frank, können wir uns mal unterhalten. Aber ja, ich muss meine Verantwortung tragen, meinen Teil dazu tun, um in Einheit zu leben. Ich kenne das auch mal aus meinem eigenen Leben. Ich bin mit YWAM oder Jugend mit einer Mission unterwegs. Wir sind ganz viele Leute, wo wir zusammenleben, zusammenarbeiten, aus verschiedenen Hintergründen, Kulturen und Sprachen. Da ist es also ganz, ganz leicht, dass wir Missverständnisse haben, dass man sich angegriffen fühlt, dass man Anstoß nimmt, wo die Einheit dann in Gefahr ist oder weg ist. Und da gab es einen Moment, da war ich bei uns im Büro und da hängen ein paar Fotos bei mir an der Wand und auf einem von den Fotos war ich auch selber drauf und eine andere Mitarbeiterin, die schaut sich dieses Foto an und dann schaut sie mich an und dann sagt sie, you are bright-eyed and bushy-tailed. Du hast große Augen und einen buschigen Schwanz. Und ich schaue sie so an, so, was willst du denn von mir? Hast du jetzt irgendwelche Probleme mit meinen Augenbrauen? Findest du meine Haare blöd? Ja, habe ich dir irgendwas angetan? Warum sagst du das denn zu mir? Und ich habe mich angegriffen gefühlt. Und dann habe ich überlegt, na gut, ich kann zwar fließend Englisch sprechen, aber meine Muttersprache ist es nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendeine Redewendung ist oder irgendein Wort ist, was ich nicht verstehe, ist ja schon mal da. Also habe ich sie gefragt, was meinst du denn damit? meint sie so, ach ja, das sagt man so, wenn jemand so fröhlich und munter aussieht, wenn jemand so richtig wach ist. Das kommt nämlich von den Eichhörnchen, die haben so ganz große Augen, ihren buschigen Schwanz, ja, und die sind immer so fröhlich und munter, wenn sie ihre Nüsse suchen gehen. Und deswegen ist es eine Redewendung, die man eben zu Menschen sagt, wenn sie fröhlich und munter sind. Was ich aber nicht verstanden habe, ja, weil ich diese Redewendung nicht kannte. Es gibt ein anderes Beispiel. Mein Zimmer ist in einem von unseren Gebäuden an der Außenwand. Und da gibt es eine schwere Holztür. Das ist sozusagen die Tür, wo die Leute rein und raus gehen. Und eine Zeit lang ging diese Tür nicht so gut zu. Das heißt, man musste da so richtig feste dran ziehen, damit sie zuging. Mittlerweile geht sie aber wieder sehr gut zu. Das haben aber leider nicht alle mitbekommen. Das heißt, wenn ich dann in meinem Bett liege und schlafen möchte, so schön spät abends oder früh morgens, und irgendjemand noch rein und raus will und dann wieder vergessen hat, dass die Tür sehr gut schließt, dann knallt die so richtig. Und unsere Wände sind auch so schön dünn, dass die dann komplett wackelt und ich wieder wach bin. Und da hatte ich schon sehr viele Momente, wo ich dann in meinem Bett lag und ich so dachte so, ich werde wahnsinnig. Ich habe dir doch schon ganz oft gesagt, dass du diese Tür bitte nicht knallen sollst, damit ich schlafen kann. Dankeschön. Ja, wo ich dann wieder sagen muss, okay, Jesus, ich habe es schon oft gesagt, es ist anscheinend immer noch eine kleine Herausforderung für ein paar Leute, diese Tür leise zu schließen, aber ich werde mein Herz nicht verhärten, ich werde diesen Menschen vergeben, auch wenn ich gerade eigentlich rausrennen will und sie anschreien will, wie kannst du denn nur? Ja, sondern ich bleibe liegen und sage, Jesus, hilf mir, trotzdem liebevoll diesen Menschen gegenüber zu sein, auch wenn sie mich schon wieder aufgeweckt haben und auch wenn ich eigentlich sehr frustriert sein möchte im Moment. Also es gibt immer wieder Kleinigkeiten, wo wir schnell frustriert sind, wo wir Anstoß nehmen können, wo die Liebe untereinander so ein bisschen schwierig wird, so ein bisschen herausfordernd wird. Das kennt ihr in der Gemeinde bestimmt auch alle. Ja, da gibt es immer wieder irgendwelche Sachen, wo wir Anstoß nehmen können, aber ja, die Sache, die Paulus geschrieben hat, die gilt ja immer noch. Deswegen lese ich die jetzt auch nochmal vor. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig, und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Also wir werden daran erinnert, wir sollen glauben, ja, an Jesus glauben, an ihm festhalten. Wir sollen in Demut miteinander leben, wir sollen uns nicht über die anderen erheben. Wir sollen nicht ja, stolz auf uns sein, denken, wir wären hier der Beste im ganzen Raum, sondern wir sollen uns so sehen, wie Jesus uns sieht. Und so sollen wir auch alle anderen sehen. Das ist Demut. Wir sollen freundlich miteinander sein. Wir sollen geduldig und nachsichtig sein. Wir sollen liebevoll miteinander umgehen, auch wenn sie um 6 Uhr morgens die Tür geknallt haben und ich bis um 7 hätte schlafen können, dann sind wir trotzdem noch liebevoll. Wir sollen alles daran setzen, die Einheit zu bewahren, weil sie ein Geschenk des Heiligen Geistes ist. Wir sollen im Frieden miteinander leben, weil der uns zusammenhält. Und wir erinnern uns daran, dass wir alle zusammen Jesu Leib sind. Dass wir alle einen Geist haben, eine Hoffnung haben. Wir haben einen Herrn, einen Glaube, eine Taufe und einen Gott und Vater. Das sagt Paulus uns zu der Einheit. So sollen wir das praktisch leben.
Ja, herzlichen Dank. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit der persönlichen Reflexion haben, wo man einfach nochmal über das Gehörte nachdenken kann. Und es sind zwei Fragen. Erstens, wo lebe ich eventuell gerade keine Einheit? Dass man sich das mal überlegt. Und das kommt relativ schnell, wenn da was da ist. Und zweitens, was kann ich in der kommenden Woche konkret daran ändern? So viel an mir liegt, ja, was kann ich daran ändern? Rebecca wird diese Zeit dann mit einem Gebet abschließen.
Papa, ich danke dir für die Einheit, die du schenkst. Ich danke dir für deinen Geist, den du uns gegeben hast, dass wir als deine Kinder eins sein dürfen, dass wir als dein Leib, deine Braut zusammenkommen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, in Einheit zu leben, dass du uns hilfst, in Frieden zu leben mit anderen, dass du uns da führst und leitest, dass du uns als gutes Vorbild vorangehst, wie wir das genau machen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns liebst, dass du mit uns bist, auch wenn wir das vielleicht nicht immer schaffen, in Einheit zu leben. Ich danke dir für deine Gnade für uns alle. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, vor allen Dingen in der nächsten Woche und dann auch danach noch in Einheit miteinander zu leben, dich zu ehren und in Frieden und in Liebe miteinander umzugehen. Danke für deinen Segen. Amen.